Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Bilder von den Zerstörungen der antiken Monumente in der syrischen Oasenstadt Palmyra gingen vor knapp 10 Jahren um die Welt. Wie es um die insgesamt 6 UNESCO-Welterbestätten und andere bedeutende Bauwerke in Syrien steht, dazu gleich ein Gespräch. Außerdem zeitgenössisches Theater in Berlin, antike Tragödie in Zürich und eine Ausstellung mit Zeichnungen des rumänischen Künstlers Adrian Genie in Dresden. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Die israelische Theaterautorin und Regisseurin Yael Ronen ist bekannt für ihren beißenden Humor, den sie auf der Bühne gerne mit historischen Erzählungen verknüpft. So auch in ihrer neuen Arbeit, in der es um den Fall der Mauer geht, um die Zeit davor und danach und wie die deutsch-deutsche Geschichte eine Familie regelrecht verfolgt. Replay heißt das Stück dann auch folgerichtig. Gestern war die Premiere an der Berliner Schaubühne. Barbara Behrendt war für uns dabei.
Das Leben der Natur verläuft in Zyklen. Himmelskörper ziehen ihre Bahnen in Kreisen. Da liegt es nahe, auch die Geschichte der Menschheit als Kreislauf zu erzählen. Die Amerikaner William Strauss und Neil Hove haben mit ihrem pseudowissenschaftlichen Werk The Fourth Turning den zyklischen Verlauf der amerikanischen Geschichte behauptet und damit 1997 einen Bestseller gelandet. Sie sagten den Beginn des Jahrtausends als Ballung gigantischer Krisen voraus und begeisterten damit auch den Trump-Flüsterer Steve Bannon. Jetzt hat der Stoff es sogar auf die Theaterbühne geschafft. Die Figur Lotte, gerade in der Menopause, stellt das Buch als Lesetipp ihres Gynäkologen vor, nachdem sie sich über das Ausbleiben ihres Monatszyklus beschwert hat.
Das Buch behauptet, die Geschichte sei eingeteilt in Zyklen von 80 bis 100 Jahren, die wiederum unterteilt sind in 4 Jahreszeiten. Frühling, die Zeit des Highseins, der Zuversicht. Sommer. Da werden die Masken schon abgenommen. Herbst, Zerfall institutioneller Autoritäten und Winter, Krise. Wir waren schon mal hier. Der Herbst ist vorbei. Winter is coming.
Doch Yael Ronen interessiert sich in ihrem neuen Stück Replay, also Wiederholungsspiel, dann gar nicht für die Wiederholung von Geschichte, sondern für das zwanghafte Wiedererleben familiärer Traumata. Dafür erfindet sie eine ostdeutsche Familie 1987 in Dresden und lässt dabei von Republikflucht bis Stasi kein DDR-Klischee aus. Die Mutter, eine exaltierte Opernsängerin, die mehr an ihrer Karriere hängt als an ihren Töchtern, setzt sich bei einer Konzertreise nach Bayreuth ab. Lulu zieht nach dem Mauerfall mit 12 Jahren zu ihr in den Westen. Die 15-jährige Lotte bleibt beim Vater wohnen. Die Zerrissenheit der kleinen Lulu, die sich mit jeder Entscheidung schuldig fühlt, geht einem bei Caroline Haupt durch Mark und Bein. Etwa wenn ihre Schwester, gespielt von Eva Meckbach, sie in die Mangel nimmt.
Ich bin fertig mit der Frau. Ich will mit der nie wieder was zu tun haben. Und von dir bin ich so enttäuscht, ey, dass du einfach so zu der zurückrennst, als wäre nichts gewesen. Warum? Weil sie dich zum Skifahren einlädt? Weil sie ein 2-stöckiges Haus in München hat? Schäme dich, Lulu, schäme dich.
Ich vermisse sie einfach.
Das ist widerlich. Was?
Ich will, dass sie zurückkommen. Ich will sie zurückholen und ihr beide, ihr lasst sie nicht.
Zurückholen, Lulu!
Was mit der schrägen Dievenmutter und den beiden plärrenden Teenagern hin und wieder, typisch Yael Ronen, bitter komisch wirkt, das verfinstert sich mit dem Erwachsenwerden der Töchter zu einem Leben im Gefängnis der Determination. Der Vater, ein Alkoholiker, nimmt sich mit 50 das Leben. Also muss auch Lulu einen frühen Selbstmordversuch starten und später ein Kind mit einem trinksüchtigen Konzertpianisten bekommen. Während das fantastische Ensemble auf einem schwarzen Showpodest seine Dramen ausspielt, wird die Musik melodramatisch. Und auf Projektionsflächen erscheinen Bilder von einsamen Vögeln auf kahlen Bäumen und endlose Spiralen im Schneegestöber. Yael Ronen schreibt perfekt pointierte Dialoge zwischen Screwball-Komödie und Seelendrama. Und den hinreißenden SchauspielerInnen ist es zu verdanken, dass man sich über weite Strecken in den bewegenden Geschichten verlieren kann. Zuvorderst in jenen von Caroline Haupts Protagonistin Lulu. Eine warmherzige junge Frau, die zwischen Liebe, Enttäuschung und Verrat ihren Weg sucht.
Ja, bitte komm zurück. Okay, kommst du zurück?
Kommst du zurück?
Doch je länger der Abend voranschreitet, umso flacher wirkt die küchenpsychologische These, die er plattritt. Weil sich neben dem Vater auch der jüdische Großvater umgebracht hat und weil der Vater ein Stasi-Spitzel war, kann aus Lulus Sohn mit 15 gar nichts anderes werden als ein Verräter und Selbstmörder. Den Lebenskreislauf liest Ronen nicht als tröstliche Abfolge von Dunkelheit und Sonnenschein, sondern als Hamsterrad der transgenerationalen Traumata, dem man nicht entrinnen kann. Das folgt viel zu einseitig psychologischen Determinismustheorien. Von Ausbruchsversuchen des freien Menschen keine Spur.
Replay von Yael Ronen, inszeniert von ihr selbst an der Berliner Schaubühne, Barbara Behrendt berichtete. Die Levante-Region, der fruchtbare Halbmond, ist seit Tausenden von Jahren Kreuzungspunkt verschiedenster Kulturen. Assyrer, Römer, Ägypter, Perser und andere haben dort ihre Spuren hinterlassen. Allein in Syrien gibt es 6 UNESCO-Welterbestätten und 12 weitere historische Orte, die auf der Liste für diesen Status stehen. Der knapp 14 Jahre dauernde Bürgerkrieg hat das Kulturerbe des Landes allerdings schwer angegriffen, teilweise auch so stark zerstört, dass ein Wiederaufbau schwierig werden dürfte. Nicht nur in der antiken Oasenstadt Palmyra, sondern zum Beispiel auch in Aleppo, wo die Zitadelle und die große Moschee beschädigt wurden. In der Stadt Hama brannte mindestens eines der etwa 1000 Jahre alten imposanten Wasserräder, die einen Aquädukt mit Flusswasser füllten. Die Architektin und Bauforscherin Claudia Bührig vom Deutschen Archäologischen Institut ist seit 2017 Leiterin der Außenstelle Damaskus. Ich habe sie gefragt, was sie über den Zustand der historischen Stätten in Syrien weiß.
Sie haben es gerade gesagt, Palmyra war natürlich sehr stark im Fokus der Medien und der Grad der Zerstörung hat natürlich die Weltgemeinschaft schockiert. Wir wissen, dass der Balschamin-Tempel, Bel-Tempel, zahlreiche der Grabtürme zerstört sind. Aber es gab und gibt auch schon kleine Initiativen in den zurückliegenden Jahren, Bereiche zu sichern, wieder aufzubauen, was die Denkmalpfleger des syrischen Antikendienst gemeinsam mit russischen und meines Wissens auch polnischen Kollegen vorsichtig in ersten Schritten gestartet haben.
Sie haben ja vom Deutschen Archäologischen Institut ein Projekt angestoßen vor ein paar Jahren, Stunde Null heißt das, was für das Kulturerbe ein Projekt ist, das den Aufbau, Restaurierung und überhaupt Begutachtung fördert. Können Sie das mal erklären?
Das ist eine Initiative, die unter anderem unter Mitwirkung des DRIs, aber auch gemeinsam mit Partnern des sogenannten Archaeological Heritage Networks, des Auswärtigen Amtes und auch der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gestartet wurde. Und das Ziel war, Kompetenz zu bündeln und Synergieeffekte zu schaffen. Hauptinitiativen des Projektes waren auch Weiterbildung syrischer Architekten, Archäologen, Denkmalpfleger, Bauforscher, Stadtplaner, aber auch praktisch Handwerker. Also in Kontakt zu treten mit geflüchteten Syrern und Syrerinnen, die in den Anrainerstaaten eine Zuflucht gefunden haben und sie in den jeweiligen Gastländern gemeinsam mit deutschen Kolleginnen auch zusammenzubringen, zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig gab es eben auch Schulungsprogramme, die unter anderem im Libanon durchgeführt wurden, wo syrische oder auch libanesische Archäologinnen, Architektinnen geschult wurden, um sie zum Beispiel bei der Dokumentation der zerstörten Monumente zu unterstützen. Also dass man einfach ein Schadensbild dokumentieren kann, weil das ist ja immer die Problematik nach Zerstörung, dass wenn die Steine alle weggeräumt sind, dann kann man diesen Zustand nicht mehr dokumentieren.
Sie haben die Außenstelle in Damaskus geleitet. Aufgrund des Krieges konnten Sie da nicht weiterarbeiten und waren dann in Jordanien und haben da auch mit geflüchteten Syrern gearbeitet. Inwiefern ist das wichtig für Syrien, für die Welterbestätten, für die historischen Stätten? Können Sie das mal erklären?
diese Programme, die wir jetzt in Jordanien, explizit in Gadara unter anderem durchgeführt haben, haben zwei Punkte zum Ziel gehabt. Das eine, da ging es darum, die Menschen zu sensibilisieren überhaupt für das Kulturerbe, weil nur das, was man versteht, kann man auch schützen. Und da sind wir über den Weg mit Schulungsprogrammen für Kinder, ihre Eltern, Lehrer und auch ja, interessierte Bürger gegangen. Das war ein Projekt, an dem sowohl Syrer als auch Syrerinnen, Jordanier und Jordanierinnen teilgenommen haben. Das hat auch zur Integration der Geflüchteten beigetragen in den jeweiligen Dörfern. Und dieser zweite Strang unserer Initiative ging in die Richtung, dass wir gesagt haben, ja, ich kann auch nur schützen, wenn das handwerkliche Know-how da ist. Und da haben wir eben gezielt auch Trainingsmaßnahmen durchgeführt, also in diesem Fall jetzt praktische Trainings zur Bauwerkserhaltung, wo wir mit deutschen Handwerkern und Jordanier, Syrer, sowohl Frauen als auch Männer, gemeinsam Trainingsprogramme gemacht haben und durchgeführt haben. Und dieses Lernen voneinander, miteinander arbeiten. Und dann sind das noch die Bürger, die zu Besuch kommen, die auch noch Erinnerungen haben an bestimmte Strukturen, an bestimmte Bautechniken. Und darum ging es einfach, dieses Know-how nochmal wieder hervorzuholen. Und da sind wir einen ganzen Schritt weitergekommen mit dem Ziel dann auch zum Schluss zu sagen, also wir trainieren nicht nur, sondern gemeinsam mit den HandwerkerInnen haben wir vor Ort so eine Art Werkhof geschaffen, wo unsere Kollegen gemeinsam gearbeitet haben, weil es kann nur gemeinsam geschafft werden.
Es gibt Bilder, die sind ein paar Jahre alt, die ganz gut dokumentieren, dass zum Beispiel die Moschee in Aleppo extrem zerstört ist, dass der Basar zerstört ist. Was genau muss jetzt passieren mit diesen zerstörten oder teilweise zerstörten Städten?
Also die zurückliegenden Jahre waren natürlich extrem eingeschränkt. Durch das Embargo gegen die syrische Regierung war es überhaupt nicht möglich, die Syrer vor Ort zu unterstützen. Es gab kleine Initiativen von Exilsyrern, die auch versucht haben, dort vor Ort erste Sicherungsmaßnahmen oder Dokumentationsmaßnahmen durchzuführen. Und das sind so kleine Schritte, die braucht es auch in der Zukunft, weil der syrische Antikendienst wird nicht alles in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren schaffen können. Also es braucht die Eigeninitiative der Bürger vor Ort. Und da muss ich auch nochmal wieder zurückgehen zu dieser Stunde Null-Initiative und diesen Trainings, weil es ja immer, es geht ja auch um Nachhaltigkeit und was ist der Output. Und da haben wir doch wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht mit den Trainingsmaßnahmen und den beteiligten Kolleginnen, dass einige von ihnen in Kontakt mit ihren damaligen Trainern stehen, auch immer wieder so im Austausch sind und vor Ort auch Eigeninitiative ergriffen haben. Also es braucht diese Power der Leute, um dieses große Feld der Zerstörung anzugehen. Wir wissen einiges, vieles ist dokumentiert. Also es gibt seit 2013 zahlreiche internationale Initiativen, die Schadensbilder zu dokumentieren. Aber es ist in der Regel eben von außen oder man hat versucht, syrische Partner, die man noch aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg hatte, zu aktivieren. Also Dokumentation bei Handys oder auch über die Geflüchteten in den Nachbarstaaten. Also man merkt es auch jetzt, wenn ich mit Kollegen spreche aus Syrien und die natürlich in intensiven Kontakt mit Freunden, Kollegen vor Ort sind. Also da sind Netzwerke, die sind einfach unglaublich wichtig. Denn auch nur so können wir erfahren, was wird gebraucht.
Wir sehen das ja in der Ukraine, was das bedeutet, wenn da Kulturerbe zerstört wird. Das ist für die Menschen ein wichtiger Identifikationsfaktor. Das kann man auch verstehen, wenn wir uns daran erinnern, wie das war, als Notre Dame gebrannt hat. Da haben selbst die Deutschen, glaube ich, mitgelitten. Was bedeutet das Kulturerbe, diese historischen Stätten, die ja teilweise wirklich Tausende von Jahren alt sind? Was bedeutet das für die Syrerinnen und Syrer, die ja keine homogene Gesellschaft sind mit verschiedenen Ethnien und verschiedenen Religionen?
In vielen Gesprächen, ich habe oft gefragt, welche Bedeutung haben die Kulturerbestätten? Und das fängt an mit einer Christin, die mir sagt, ich bin jetzt nicht so gläubig, aber es ist die Kirche bei uns im Dorf, die hat für mich eine besondere Bedeutung. Die ist für mich Heimat, die Erinnerung meiner Kindheit. Es ist für einen syrischen Kollegen, der ursprünglich aus Damaskus kommt, hat die große Moschee in der Altstadt eine besondere Bedeutung, also wo er mit leuchtenden Augen drüber spricht. Es gibt auch Kollegen, wenn ich sie frage, Palmyra, es ist Palmyra. Aber die Bevölkerung, also auch die Syrer, die wir kennengelernt haben, mit denen wir gearbeitet haben in Jordanien, da war es oft eben dieses Dorf, aus dem sie kommen. Das sind ihre Wurzeln. Was auch auffällig ist, dass dieser syrische Staat das Kulturerbe auch sehr stark beansprucht hat. Also auf vielen Plakaten war es immer wieder zu sehen und auch auf den Geldnoten, wie zum Beispiel auf der 100-Lira-Note, war das antike Theater von Bosra zu sehen. Also man versuchte natürlich auch, dieses lokale Erbe präsent werden zu lassen.
Jetzt geht es bei dem Projekt Stunde Null ja auch darum, zu gucken, wie stark sind die Zerstörungen, wenn man dann reingehen kann und was passiert jetzt damit. Also es geht nicht nur darum, das jetzt eins zu eins wieder aufzubauen, sondern möglicherweise auch zu sagen, müssen wir auch die Zerstörungen irgendwie sichtbar machen. Und vor allen Dingen geht es ja auch darum, das Kulturerbe vor Investoren zu schützen.
Und vor politischen Interessen mit Sicherheit auch, würde ich da noch ergänzen. Als Wissenschaftlerin würde ich als erstes sagen, es ist wichtig, die Zerstörung zu dokumentieren und dann auf dieser Basis auch ein belastbares Konzept zu erarbeiten, wie man mit dem Monument, mit dem Gebäude umgeht. Also das bedarf einer Diskussion. Das zeigt ja der Umgang nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gedächtniskirche, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis eine Entscheidung gefällt wird. Bauen wir wieder auf? Ergänzen wir modern? Lassen wir es als Zeichen, als Ort der Erinnerung stehen? Also ich glaube, das ist eine wichtige Diskussion, die können aber nicht wir führen. Wir können nur unterstützen. Diese Diskussion muss auch von den syrischen Kolleginnen kommen.
Die Architektin und Bauforscherin Claudia Bürich vom Deutschen Archäologischen Institut über das Kulturerbe in Syrien. Der rumänische Künstler Adrian Genie wuchs in der Ceausescu-Diktatur auf. Das prägt seine Kunst bis heute. Wie Macht ausgeübt und missbraucht wird, das ist immer wieder ein Thema in seiner Malerei, in der er den menschlichen Körper ähnlich auf sein Fleisch reduziert, wie das Francis Bacon getan hat oder Egon Schiele. Welche Rolle die Zeichnung in Genies Werk spielt, das zeigt nun das Kupferstichkabinett in Dresden. 70 Arbeiten auf Papier, in denen der Künstler seine Themen Macht, Gewalt und Verletzlichkeit des Körpers auf ganz neue Weise interpretiert. Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen und Adrian Genie in Dresden getroffen.
Battleground Studio, Schlachtfeld, Atelier, ein würdiger Ausstellungstitel für Adrian Genie, dessen Malerei die Grenzen der körperlichen Existenz immer wieder mit einiger Drastik und zugleich mit viel Sinn für die farbprächtige Inszenierung von Fleisch und Wunden herausfordert. Seine Zeichnungen und Papiercollagen aber sind oft in Schwarz-Weiß und schon deshalb wirken sie im Vergleich mit seiner Malerei geradezu sachlich, meditativ. Schwarz-Weiß erzeugt eine Art Klarheit. Sie befreit mich von der Tyrannei der Entscheidungen und vereinfacht die Ideen. Du kannst dich ganz auf die Idee und das Bild konzentrieren. Malerei ist im Grunde ein Albtraum mit all diesen möglichen Kombinationen von Farben, sagt Adrian Genie, als wir uns in seiner Ausstellung treffen. Und er kommt auch gleich auf diesen brachialen Ausstellungstitel Battleground Studio zu sprechen. Hat der damit zu tun, dass es in Adrian Genies Ateliers ziemlich wüst aussieht, dass er dort seine Leinwände an die Wand nagelt, um sie besser traktieren zu können? Malerei ist immer ein körperlicher Akt. Ich brauche immer eine bestimmte Energie oder eine bestimmte Stimmung dafür. Es ist wie eine militärische Operation. Man braucht dafür sehr viel Vorausplanung, sehr viel Präzision. Du weißt, du hast nur diesen einen Schuss. Du gehst immer ins Risiko. Immer stehst du unter Hochspannung. Und in diesem Sinn ist das Studio für mich tatsächlich ein Schlachtfeld. Seine Zeichnungen und Papiercollagen waren für ihn lange Zeit Teil dieser generalstabsmäßigen Planung seiner Gemälde, sozusagen die Geländekarten, auf denen er das Vorrücken seiner Farben und ihre gegenseitige Verschlingung vorausdenken konnte. Aber mittlerweile haben sie sich für ihn zu einem ganz eigenen Spielfeld entwickelt, wie er sagt. Auf einer frühen Collage von 2007 sieht man eine Fotografie von Hermann Göring mit Kopfhörer aus den Nürnberger Prozessen, wie er nun als Kunstsammler vor einer Transportkiste sitzt und ausgepackte Gemälde betrachtet. Das Bild hat fast etwas von einer Karikatur, wenn es der kanonischen historischen Fotografie eine gemalte Szene hinzuerfindet. In den folgenden Jahren treibt Genie die Mehrdeutigkeit seiner Bilder aber immer weiter, bis fast zur Unkenntlichkeit der einzelnen Bildebenen. In der großformatigen Collage »Das Duell« von 2014 sieht man im Vordergrund zwei Figuren, die mit Gewehren aufeinander zielen. Kaum zu erkennen ist dabei, dass es sich dabei um Joseph Goebbels und seine Frau Magda handeln soll, die sich gegenseitig erschießen, und dass Genie für den Hintergrund ein Motiv aus dem mittelalterlichen Stundenbuch des Duc du Berry zitiert. Auch seine 7 entstandenen Variationen über das Porträt des Kriegsverletzten von Otto Dix aus den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden sind letztlich völlig eigenständige Kompositionen. Die große Gesichtswunde, die bei Dix das halbe Gesicht des Entstellten einnimmt, lässt Genie noch weiter wuchern und schließlich das gesamte Gesicht einnehmen, das dadurch eher wie ein Alien oder wie ein Stillleben wirkt und seinen spezifischen Kriegshintergrund verliert. Kunst spiegelt Verletzlichkeit als zentrale Erfahrung des 20. Jahrhunderts, das für Genie vor allem eine Epoche der Demütigung darstellt. Letztlich ist es das, worauf wir in Bildern reagieren. Wenn Kunst Macht und Stärke repräsentiert, ist das wie eine doppelte Künstlichkeit. Es drängt dich in die Ecke. Du siehst die Repräsentation von Macht und Stärke doch ständig um dich herum in der Wirklichkeit. Und wir wollen das nicht auch noch in der Kunst sehen. Es gibt nur diesen kleinen Moment, in dem du Verletzlichkeit ausgedrückt findest in der Kunst, und das ist es, was uns anzieht. Inszenierung von Gewalt ist längst eine Strategie der Unterhaltungsindustrie, und für Genie, der kein Entertainer sein will, ist es eine Gratwanderung zwischen der Pracht des schrecklich Schönen, die seine Malereien entfalten, und der meditativen Strenge und Reduktion seiner Papierarbeiten, die dadurch für seine Malerei viel mehr sind als nur Beiwerk.
Battleground Studio heißt die Ausstellung mit Zeichnungen von Adrian Genie im Dresdner Kupferstichkabinett. Carsten Probst war dort. Sie sind weit weg vom Schlachtfeld, die Frauen von Trachis, die Sophokles vor rund 2500 Jahren in seiner gleichnamigen Tragödie behandelt. Trachis ist eigentlich der Zufluchtsort des griechischen Helden Herakles, der hier nach einem Mord im Exil lebt, zusammen mit seiner Frau Deianeira. Dazu kommen soll allerdings auch noch Iole, Herakles Geliebte. Schwierige Voraussetzungen für ein harmonisches Zusammenleben. In Zürich hat der vormalige Intendant der Staatsoper Stuttgart, Jossi Wieler, das Stück nun am Schauspielhaus neu inszeniert, und Corneli Üding hat sich die Premiere gestern angesehen.
Exil, Immigration, Heimatverlust, Krieg und Gewalt. Das Thema verspricht eine allumfassende Frage nach der zerschörerischen Macht des patriarchalen Systems. Gerade weil Jossi Wieler und sein zum Teil über Jahrzehnte eingespieltes Team offenbar dies alles programmatisch im Auge hatten, ist die Fallhöhe zu dem, was dann faktisch auf der Bühne geschieht, besser gesagt nicht geschieht, so gewaltig groß. Die krude Geschichte, ein Frühwerk des Sophokles, ist schnell erzählt. Die ebenso kluge wie schöne Deianeira, Gemahlin des Herakles, fühlt sich von ihrem Superhelden gänzlich vernachlässigt. Ständig scheint er mit militärischen Aufgaben unterwegs.
Ihr zeugten Kinder. Doch er sah sie nur so oft als wie ein Bauer, der ein abgelegenes Ackerfeld bestellt, es einmal nur beim Säen und beim Ernten zu Gesicht bekommt. Ein solches Leben trieb den Mann mir ständig in das Haus und aus dem Haus in fremden Dienst.
Schließlich endet seine letzte Mission in einem Fiasko. Die Idee, ein besonders schönes junges Mädchen zu verschleppen und bei sich zu Hause zu implantieren, ist eine zu starke Demütigung für seine Frau, die Rache für seine Untreue nehmen will. Ihr Werkzeug, ein magisches Gift, mit dem sie sein Hemd präpariert. Ein fatales Geschenk. Herakles Körper wird förmlich zerfressen, derart schmerzhaft, dass er seinen Sohn bittet, ihn lieber bei lebendigem Leibe zu verbrennen, während die Täterin Selbstmord verübt. Es mag ein dramaturgisch kluger Entschluss sein, viele dieser Grausamkeiten nicht zu zeigen, sondern nur anzudeuten bzw. von ihnen erzählen zu lassen. Doch dass dieser psychologische und emotionale Reduktionismus so weit getrieben wird, dass man dem ganzen Geschehen ohne jede innere Bewegung folgt, ist freilich sehr problematisch. Das Verfahren, alle Beteiligten fast gänzlich voneinander separiert agieren zu lassen, sie gewissermaßen auf Abstand leiden zu lassen, führt jedenfalls dazu, dass die Zuschauer jedes tiefere Interesse verlieren und der gesamte Abend mehr oder weniger aseptisch im menschlich luftleeren Raum verläuft. Fast beiläufig berichtet Herakles von seinen Eskapaden. Sein Opfer klebt die gesamte Zeit über wortlos und reglos an einer Wand, um, wenn's brenzlig wird, stumm in einen Container zu verschwinden. Fast unmerklich vollzieht Deianira ihren Suizid, geht einfach übergangslos ab. Zwischen den beiden Eheleuten gibt es selbst in dramatischen Momenten keinerlei Kontakt, keine Berührung. Erkennbar sind die Kinder des Paares von dem allen überfordert und geraten gelegentlich außer Rand und Band, lachen übergangslos hysterisch oder schlagen Kapriolen. Wenn Herakles Sohn der Mutter mit schriller, brechender Stimme vom Leiden seines Vaters berichtet, umarmt sie ihn für einen flüchtigen Moment. In solchen Augenblicken ahnt man, auf wie viel an dramatischer Power der Regisseur verzichtet hat. Die Bühne bleibt zwar nicht stumm, aber sie wird resonanzlos, leblos. Ob die hochgelobte, historisch-akribische Neuübersetzung des Textes dazu vielleicht sogar noch beigetragen hat? Sie führt jedenfalls ganz gewiss nicht dazu, den Text politisch zu aktivieren, Meinungen, Haltungen zu stimulieren. So stellt sich schlussendlich die Frage, wohin diese Reise der Frauen von Trachis nun eigentlich gehen soll. Ins ideologische und psychologische Abseits? In den Raum der historisierenden Rekonstruktion? In die Kühltruhe der Philologie? Oder will man nur die innere Ratlosigkeit und Unverbundenheit der Figuren veranschaulichen? So, wenn man am Ende für einen Moment fast diesen Eindruck hat, wenn der junge Sohn ratlos und achselzuckend zwischen der zukünftigen Leiche des Vaters und der schleichenden Bedrohung durch dessen stumme Geliebte steht. Alle anderen sind zu diesem Zeitpunkt längst wie leblose Spielpuppen in Containern oder in den Schubfächern des überdimensionalen Biedermeier-Schrankes in der Mitte der Bühne verschwunden. Mit ihnen leider auch die zu Beginn noch ansatzweise spürbare Empörung der Frauen.
Also kein Pflichttermin, meint Cornelie Üding über die Frauen von Trachis von Sophokles am Schauspielhaus Zürich, inszeniert von Jossi Wieler. In den Kulturmeldungen geht es jetzt um einen Fund, der die Popszene in Aufregung versetzen dürfte. Mehr dazu von Nicole Strecker.
Ja, in Los Angeles wurden offenbar 12 unveröffentlichte Songs von Michael Jackson entdeckt. Die Aufnahmen stammen aus den Jahren 1989 bis 91 und lagen in einem vergessenen Lagerraum des Musikproduzenten Brian Lauren. Darunter soll etwa ein Rap-Duett zwischen Jackson und LL Cool J sein. Und in einem anderen Song soll Jackson die öffentlichen Vorwürfe gegen ihn thematisieren. Der Titel Don't Believe It, glaubt es nicht. Allerdings ist fraglich, ob diese Songs jemals veröffentlicht werden. Denn Jacksons Erben haben keine Bereitschaft signalisiert, die Bänder zu kaufen, und sie stimmen auch nicht ihrer Veröffentlichung zu. Sie erklärten zudem, es handle sich bei den Aufnahmen lediglich um Kopien. Die Originalaufnahmen, so behaupten die Erben, lägen in ihren eigenen Tresoren. Morgen wird Bundeskanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellen, um dann das Misstrauen ausgesprochen zu bekommen. Im Deutschlandfunk hat aus diesem Anlass der Philosoph Martin Hartmann seine Thesen zum Thema Vertrauen vorgestellt. Er sieht Vertrauen und Misstrauen im Bereich des Politischen in einer fruchtbaren Wechselbeziehung.
In politischen Zusammenhängen, wo es ja oft auch um Macht und um Verantwortung geht, ist es ja nur sinnvoll, und das ist ja auch für Demokratien enorm wichtig, dass Misstrauen sich artikulieren kann. Und dann kann man sogar ein bisschen paradox sagen, dass Misstrauen fast ein Teil einer größeren Vertrauenspraxis ist. Dann vertraut man dem System der Demokratie, weil man immer wieder Gelegenheit bekommt, Misstrauen zu artikulieren. Und das ist vielleicht ungewöhnlich, aber im Politischen auf jeden Fall enorm wichtig, solange wir jedenfalls in Demokratien leben.
Und Vertrauen in der Politik bedeutet vor allem, auf Kontrolle zu verzichten und der Politik Handlungsspielräume zu eröffnen, so der Philosoph Martin Hartmann. Der in Berlin lebende syrischstämmige Archäologe Wasim Alres hat offenbar verhindert, dass es im bedeutenden Nationalmuseum von Damaskus zu Plünderungen gekommen ist. So berichtet es die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Geistesgegenwärtig hat er von Berlin aus über Social Media nach Menschen gesucht, die Kontakt zur Führungsebene der islamistischen Milizen hatten. Denn interessanterweise verfügen die Milizen laut Alres über eine gesonderte Einheit zum Schutz historischer Orte. Und die sorgte dann dank seiner Initiative tatsächlich für die Sicherheit der kostbaren archäologischen Sammlung. Die Fotografin Ursula Edelmann ist tot. Sie dokumentierte in den 50er Jahren die Zerstörung und den Wiederaufbau in Frankfurt. Ab den 60er Jahren fotografierte sie dann mit präzisem Blick auch Gemälde und Skulpturen für Frankfurter Museen. Ihr Spiel aus Licht und Schatten machte sie berühmt. Noch mit über 70 Jahren bekam Ursula Edelmann von Frankfurts Bauaufsicht den Auftrag, Neubauten in der Stadt zu dokumentieren. Jetzt ist die Grande Dame der Sachfotografie mit 98 Jahren gestorben. Und nach mehr als 800 Ausgaben in 17 Jahren moderiert Max Mohr heute zum letzten Mal das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Sein Auftraggeber, die ARD, ruft ihm lobende Worte hinterher. Mit charismatischer Präsenz und scharfsinnigem Humor habe er die deutsche Kulturlandschaft geprägt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. In Georgien ist die Lage nach der Präsidentschaftswahl weiter unruhig. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Außerdem noch ein Thema: Zum ersten Mal besucht ein Papst die Insel Korsika. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.